Herzlich willkommen zu Vorwahl mit Haus und Grund, der Podcast, der Sie bis zur Bundestagswahl begleitet. Mir gegenüber sitzt heute wieder Haus- und Grundpräsident Kai Warnecke. Guten Morgen, Herr Warnecke.
Hallo, Frau Miller-Wagner.
Genau, und ich, Jana, bin auch wieder mit am Start. Zu Gast bei uns ist heute Herr Daniel Föst von der FDP aus dem Vorwahlgebiet 089. Sie sind Mitglied im Deutschen Bundestag und seit 2017 FDP-Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik, außerdem Dozent an der Akademie der Immobilienwirtschaft.
Servus zusammen.
Guten Morgen. Herr Föst, Ihr Wahlkreis 089 steht für
München. Ja. Um genauer zu sagen, München Nord. Also es ist dieser tolle Teil aus dieser großartigen Stadt mit dem englischen Garten, mit Teilen des Innenstadtgebiets. Schwabing kennt Herr Warnecke bestimmt, die Kneipen da. Also es ist sehr schön.
Ja, in der Tat. In genau Maximilianstraße.
Zum Beispiel.
Ja. Max Vorstand?
Auch.
Wunderbar, schön.
Genau, eigentlich braucht man ja gar nicht mehr zu fragen, aber das wäre schon mal ein Grund, auch nach München zu reisen, richtig? Was gibt's denn da noch so? Warum sollte denn jemand mal ein Wochenende noch in München verbringen?
Boah, ist das gleich die Frage, wo ich mich mit ganz Restdeutschland anlege? ich bin in München ein Zugreister. Also München besteht ja zum allergrößten Teil aus, sagen wir mal, Migrationshintergründen. Ich komme aus der Fränkischen Rhön, lebe jetzt seit 25 Jahren in München und es ist einfach eine tolle Stadt. Die Leute sind toll, das Voralpengebiet, die Seen, der englische Garten. Und ich will es nicht leugnen, auch die bayerische Wirtshauskultur, die gefällt mir schon gut.
Waren Sie denn zufällig in einem Wirtshaus, als das Ampelaus bekannt wurde?
Nee. Also ist nicht, Entschuldigung, jetzt habe ich zu schnell nee gesagt. Ja, ich war in einem Wirtshaus, allerdings hier in Berlin. Ich saß tatsächlich mit unseren Freunden von den Ziegeln zusammen, also vom Ziegelindustrieverband, und wir haben so ein bisschen diskutiert, was machen wir denn jetzt, um das Bauen wieder in Fahrt zu bekommen. Und dann irgendwann musste ich sagen, ich muss leider zu einer Sonderfraktionssitzung, die Ampel ist vorbei. Das hat die Stimmung tatsächlich aufgehellt an dem Abend.
Ah, genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Was haben Sie denn dabei ganz persönlich empfunden?
Ah, man kann es ja wirklich jetzt offen sagen, die Wochen und Monate vorher, dieses Gewürge halb drin, halb draußen, und die Regierung kriegt auch die Wirtschaftswende nicht hin und die Bürgerinnen und Bürger sind auf ganz, ganz großer Distanz zu uns, obwohl wir ja versuchen, für dieses Beste zu erreichen. Das war sehr, sehr unangenehm. Und mit allem, was das Ampelaus dann ausgelöst hat, an dem Abend war das Gefühl der Erleichterung. Jetzt haben wir klare Verhältnisse, jetzt ist es vorbei. Olaf Scholz und Robert Habeck sind nicht für eine liberale Wirtschaft oder für eine sinnvolle Wirtschaftspolitik zu gewinnen. Da war die Erleichterung, dass jetzt dieses Gewürge vorbei ist, tatsächlich groß.
Also würden Sie auch sagen, dass sich das auf ganz Deutschland übertragen lässt? War das eher gut oder schlecht?
Also ich würde schon sagen, es war für unser Land gut. Ist erkennbar, sind wir auch mit Olaf Scholz und Robert Habeck an einer sinnvollen Wirtschaftspolitik für unser Land gescheitert. Und da würde man sagen, wir ändern auch mal die Strukturen, wir gehen in die Wettbewerbsfähigkeit, wir senken Steuern, wir investieren in Digitalisierung, in Bildung, wir schauen, dass wir wieder durch unsere Leistung zur besten Wirtschaftsnation der Welten gehören. Aber das ist halt mit Olaf Scholz und Robert Habeck nicht zu machen gewesen. Da war es Subventionen, mehr Steuerung durch den Staat etc. Und dann haben wir gesagt, nee, sorry Olaf, sorry Robert, ohne Wirtschaftswende, ohne uns.
Oder auch, wie das immer so schön heißt, lieber nicht regieren als schlecht regieren.
Ja, das ist korrekt. Wir haben tatsächlich für die Erkenntnis vielleicht einen Ticken zu lang gebraucht.
Ich lasse das mal so im Raum stehen, ne?
Das war aber gleich eine ziemlich perfekte Überleitung für den politischen Teil, den wir ja hier hauptsächlich im Podcast behandeln. Herr Föst, wie bringen wir denn neue Dynamik in den Wohnungsbau? Mit welchen Maßnahmen können wir für mehr und vor allem dauerhaft bezahlbaren Wohnraum sorgen?
Ich glaube, der zweite Teil ist das Entscheidende. Wir müssen schauen, dass wir die Kosten runterbekommen. Weil wenn wir heute so im Schnitt den Quadratmeter Wohnraum für, wo stehen wir, 4.800 Euro den Quadratmeter erstellen, dann brauchen Sie, damit sich das Gebäude irgendwann mal irgendwie rechnet, bei Mieteinnahmen so um die 17 bis 19 Euro. Und das ist zu viel. Also wir müssen runter mit den Kosten. Natürlich Standards runter, Genehmigungsverfahren beschleunigen, Bauland zur Verfügung stellen. Da gibt es ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Auch der Gebäudetyp E kann helfen. Da gibt es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, wo man sagt, wir senken die Kosten. Und wenn wir die Kosten unter Kontrolle haben, dann müssen wir die Bremsen lösen, dass wieder mehr gebaut wird. Insbesondere Bauland ausweisen, die Genehmigungsverfahren digitalisieren und einfach auch mal, sag mal, demjenigen, der bauen will, sagen, danke, dass du bauen willst, wir unterstützen dich. Statt zu sagen, oh Hilfe, da ist ein Lurch, du darfst jetzt nicht bauen.
Herr Warnecke, dazu noch Anmerkungen?
Ja, unbedingt. Also ich meine, wenn jetzt die FDP hat ja da jetzt offensichtlich schon den Kurs in die richtige Richtung eingeschlagen, aber man kann ja immer noch ein Stückchen weiterdenken. Also ich finde das ja zum Beispiel ganz hervorragend. In ihrem Wahlprogramm haben sie ja jetzt drinstehen, dass eine Baugenehmigung als genehmigt gelten soll, wenn sie nicht binnen einer gewissen Frist tatsächlich von der Kommune genehmigt worden ist. Da würde mich natürlich interessieren, gerade wenn es jetzt mal um den Einfamilienhausbau geht, ob sie da an 3 Monate denken oder eher 6, 9 oder 12. Und das Zweite ist, wir haben ja immer als Forderung den Wunsch danach, dass man auch als Bürger eine Kommune darauf verklagen kann, Bauland auszuweisen. Weil wir tatsächlich die Kommunen da als Nadelöhr sehen. Die sagen dann zwar manchmal, ach, wir sind überlastet und daran liegt das, aber wissen Sie wahrscheinlich auch ganz gut, es gibt ja auch ein paar Kommunen, die weisen schon aus politischen Gründen nicht mehr aus. Allein schon das Stichwort Einfamilienhaus führt ja bei der einen oder anderen Partei, es sollen ja auch mal ehemalige Koalitionspartner von Ihnen gewesen sein, zu allergischen Reaktionen und dann darf es gar keine Einfamilienhäuser mehr geben.
Und das halte ich für falsch, wenn ich das gleich sage. Der ideologische Kampf gegen das Ein- oder Zweifamilienhaus, der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger ist, ich halte ihn wirklich für falsch. Ich weiß, dass wir mit Fläche sinnvoll umgehen müssen, das ist mir klar. Aber man muss auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass das in Deutschland ist ja nicht zu betoniert Deutschland. Es wird ja immer so getan, als wären wir eine einzige Betonwüste. Dem ist es nicht so. Wir können durchaus noch neue Wohnviertel gestalten. Wir können durchaus auch bestehende Sachen noch weitermachen. Und der ideologische Kampf gegen das Einfamilienhaus geht gegen das, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Und ich hoffe tatsächlich, die Wählerinnen und Wähler verhalten sich auch entsprechend. Wer ins Eigentum will, der muss mal überlegen, ob er dabei Rot-Grün wirklich gut aufgehoben ist.
Das war also das Plädoyer für genehmigungsfreie Einfamilienhäuser.
Naja, du
die Möglichkeit,
das Kommunen. Ganz so. Okay. Also Genehmigungssektion bin ich dabei.
Ja.
Wir sehen da sehr enge Fristen, 3 Monate, sowas
wunderbar.
In dem Dreh. Genehmigungsfrei, ja, das ist schon eine sehr weitreichende Forderung, weil wir haben ja tatsächlich auch Fragen des Gesundheitsschutzes. Auch als Liberaler sage ich, ne, wir müssen schon sicherstellen, dass der Brandschutz gewährleistet ist, dass die Hütte nicht einfällt. Ich weiß, dass es die Auftraggeber haben ja selber das Interesse, dass ihre Hütte nicht abbrennt.
Absolut.
Aber
wer möchte auch niemand in einem Haus wohnen, wo giftige Stoffe verarbeitet sind und ähnliches. Also darum geht uns das ja auch immer gar nicht. Aber nehmen wir nochmal den Gebäudetyp E, haben wir begrüßt und ist, glaube ich, auch eine gute Initiative gewesen, die von Justizminister Buschmann damals noch auf den Weg gebracht worden ist. Das Spannende ist ja, man muss natürlich schon ein bisschen ein Spezialisten im Bereich Bauen sein, um dann tatsächlich die Möglichkeiten, das sind ja Möglichkeiten, die man nutzen kann, nämlich mit dem Bauunternehmer zu vereinbaren, worauf man überall verzichtet. Wäre das nicht jetzt auch nochmal eine Aufgabe für eine mögliche nächste Regierung zu sagen, wir gucken uns mal ganz konkret die DIN-Normen an und streichen da alles raus, was nicht Brandschutz, Sicherheit oder vielleicht ein Stückchen weit auch Lärmschutz ist?
Unbedingt. Ich bin der absoluten Überzeugung und das Folgende, was ich sage, hat mir durchaus den Vorwurf der Naivität eingebracht, aber ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir Mindeststandards auf Bundesebene verpflichtend für alle festlegen müssen. Und über diese Mindeststandards, die sich natürlich, sagen wir mal, an den Gesundheitslebensfragen, an der Sicherheit orientieren, über diese Mindeststandards heraus haben wir Vertragsfreiheit. Das ist ja das Absurdeste überhaupt, dass wir im Bereich Bauen und Wohnen über den Gebäudetyp E, also man kann von Normen abweichen, versuchen, die Vertragsfreiheit wiederherzustellen, nämlich dass der Auftraggeber und der Auftragnehmer ausdiskutieren, aushandeln, zu welchem Preis, wie, was gebaut wird. Da sind wir ja rausgerutscht über die letzten Jahre. Deswegen, es ist wirklich absurd, dass wir uns anstrengen müssen, tatsächlich wieder Freiheit in diesen Bereich zu bringen, dass der bezahlt und bestellt, auch das kriegt, was er bezahlt und bestellt und nicht der Staat sagt, du musst das noch und 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 übrigens das noch und hast du schon da und der Baum hat eine falsche Höhe und diese Hecke ist nicht grün genug.
Also jetzt muss ich mal fragen, ich finde das überhaupt nicht naiv. Ich finde das eigentlich einen Ansatz, der von einem gesunden Menschenverstand zeugt. Wer hat denn den Vorwurf der Naivität geäußert da? Das machen wir schon neugierig. Oder wollen Sie es nicht verraten?
Also ich glaube, Ihre informierte Hörerschaft kann sich das schon vorstellen. Wenn wir sagen, wir definieren Mindeststandards auf Bundesebene, bedeutet das auch zu einem gewissen Teil, dass die Hoheit der Länder über die Landesbauordnungen ein Stück weit zurückgenommen wird. Also man kann ja über die Landesbauordnungen, die soll sich so grob an der Musterbauordnung orientieren, aber das ist optional, kann man machen, muss man nicht. Die Landesbauordnungen haben natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass wir einen Wildwuchs in Deutschland haben.
Absolut.
Und wenn wir da jetzt, sag mal, gerichtsfest auf Bundesebene Mindeststandards definieren, dann haben die Länder weniger Spielraum in ihren Landesbauordnungen. Das gefällt den Ländern natürlich nicht so. Plus, meine Freunde oder meine Kolleginnen und Kollegen von Grünen und SPD sehen sowas natürlich auch kritisch, weil, oh Gott, dann wird ja zu viel gebaut und dann ist ja alles ganz schlimm und der ganze CO2-Ausstoß und Hilfe. Die vergessen aber, dass wir Wohnraum brauchen. Dieser naive Glaube von SPD und Grünen, wir könnten über Nachverdichtung in den eh schon eng verdichten Städten die Millionen Wohnungen bauen, die wir brauchen, der ist, also das ist naiv. Aber die kontern natürlich dann mehr Freiheiten einfach mit dem Vorwurf unrealistisch, naiv, was halt immer so kommt.
Ja, zumal ja auch das Eigentum ein Wunsch vieler und vor allem auch junger Familien bleibt. Was werden Sie denn unternehmen, Herr Föst, um noch mehr Menschen zum Wohneigentum zu bringen?
Also wir haben tatsächlich als Freie Demokraten in unserem Programm drei große Themen, die wir jetzt populistisch formulieren. Wohnungen für alle, Deutschland zur Eigentümernation zu machen und Freiheit im Heizungskeller. Das sind so mal die drei großen Themen in unserem Wahlprogramm. Und gerade der Punkt Eigentümernation, der ist natürlich für eine Partei wie die FDP sehr, sehr wichtig. Wohneigentum schützt vor Altersarmut, stabilisiert die Gesellschaft, die Vermögensverteilung wird gerechter. Also tatsächlich gesamtgesellschaftlich muss es eigentlich einen großen Konsens geben, helft den Leuten ins Eigentum. Versuchen wir zum einen den Klassiker.
Ich frage mal gleich nach. Bedeutet also auch Grunderwerbsteuer senken und den nächsten, sagen wir, die nächste Schlacht mit den Ländern aufnehmen? Also wir würden ja, sind sie aus Bayern, wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die FDP jemals in Bayern mitregiert hat, aber Bayern hat zumindest mit die niedrigsten Grunderwerbsteuern, aber eigentlich müsste man den Ländern doch die Grunderwerbsteuer beziehungsweise die Freiheit, die Höhe der Grunderwerbsteuer festzulegen, wieder wegnehmen. Denn die kann ja nur eine Richtung nach oben, was viele junge Familien daran hindert, genug Eigenkapital zu bilden, um überhaupt Eigentum zu erwerben. Ne?
Also die Kaufnebenkosten zuvorderst, die Grunderwerbsteuer ist ein richtiger Eigentumskiller.
Ja.
Weil das brauchst du Cash auf Tash, bevor du überhaupt anfängst, brauchst du mehrere 10.000 Euro, um überhaupt zu starten. Es ist wirklich ein endloser Streit mit den Ländern und wir haben das ernsthaft mit dem Finanzministerium in den letzten 2 Jahren mit den Ländern versucht. Ich sage, wir machen hier jetzt einen Freibetrag, ob ihr den nutzt oder nicht, ist eure Entscheidung. Aber wir müssen die Grunderwerbsteuer liberalisieren. Da war immer die Forderung, ja, dann muss der Bund die Milliardenausfälle zahlen. Dann war wieder unser Punkt, Leute, also ne, wir können versuchen, da zu helfen, aber der Bund kann nicht alles zahlen, vor allem, wenn die Länder zuständig sind. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dann fangt halt erstmal kleiner an. Plus, wenn wir mehr Wohnungsbau auslösen, produzieren wir ja einen riesen Einnahmegewinn für die Länder und für den Bund, ne? Mehrwertsteuer, Jobs, Baumaterialien, das ist ja ein richtiges Konjunkturprogramm. Also, aber wir sind trotzdem nicht zusammengekommen mit den Ländern, wir werden es weiter versuchen. Wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir jetzt nicht einfach das Gesetz auf Bundesebene machen und es dann im Bundesrat scheitern wird, weil also die Länder, die da offen wären, zum Beispiel Bayern wäre ja offen, den Freibetrag auszureichen, die hätten da kein Problem mit, aber alle anderen Länder, die das nicht wollen, die haben dann Angst vorm schwarzen Peter. Da ist man jetzt leider in diesem typischen Politik-Taktik-Kalkül, was nervt.
Ja, es ist, wir kommen gerade bei dem Thema Bauen, Wohnen, Steuern, wir kommen immer an den Punkt, die Länder sind dabei, der Bund ist dabei, die Kommunen sind dabei. Es ist ein stetige Gemengelage aus politischen Hin- und Hergeschiebe. Ist natürlich schön, auf der einen Seite hat man was zu tun, auf der anderen Seite verzweifeln die Bürger natürlich ein Stückchen dran. Und da mal zu sagen, wir klären das jetzt mal durch, Bauordnung macht nur der Bund, Grunderwerbsteuern können Länder, aber der Bund ist gar nicht mehr dabei, das wäre doch eigentlich eine schöne Sache.
Ja, das wäre eine schöne Sache, weil diese Selbstreferenzielle in meinem Job, also ne, die Politik kümmert sich um die Politik, das ist wirklich nervig. Weil wir haben ja angefangen zu sagen, okay, wir haben eine Idee, was wir besser machen können im Land, also lasst uns das umsetzen. Und das spreche ich tatsächlich keinem Politiker ab, der hier im Landtag oder im Bundestag sitzt. Wir wollen was besser machen, aber dann trotzdem ist es ein ewiger Reigen von da noch ein Gespräch und da noch ein Gespräch und das noch und dann haben wir wieder Taktik. Das muss aufhören. Das muss wirklich aufhören.
Das ist ein schönes Ziel für die nächste Legislaturperiode.
Ja.
Ich glaube, das würde über alle Politfelder hinweg zur Freude führen.
Es gibt tatsächlich auch viele Abgeordnete in anderen Parteien, die das ähnlich sehen. Und ich halte es wirklich für wichtig im Sinne unseres Landes, zurückzukommen zum Wohneigentum. Ich glaube, was in der Politik wirklich zu wenig gesehen wird, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Der gesamtgesellschaftliche Vorteil von Wohneigentum plus die konjunkturfördernden Aspekte von Bautätigkeit. Ey, wenn die Automobilindustrie mal ein Jahr keinen Milliardengewinn hat, haben wir einen Autogipfel nach dem anderen. die ganze Branche Bauen und Wohnen, die legt ja in der Bruttowertschöpfung einen zweistelligen Prozentbetrag in den Topf. Also es ist eine riesen Branche. Da wird dann immer, und das muss ich auch der Bauministerin Geiwitz vorwerfen, da wird dann zugeschaut, wie die Bautätigkeit einbricht. Das ist zwar alles traurig, aber man macht erstmal nichts. Und das muss aufhören. Wir haben einen großen konjunkturellen Punkt bei der Bauindustrie. Wir haben den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, natürlich günstig wohnen, ins Eigentum zu kommen. Und wir haben einen gesamtgesellschaftlichen positiven Effekt, wenn wir Bürgerinnen und Bürger helfen, ins Eigentum zu kommen. Das ist für mich eigentlich die Grundlage für eine ganz starke Bau- und Wohnungspolitik. Die hat sich leider jetzt in den letzten 3 Jahren nicht so umsetzen lassen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es kam immer ein Grüner, der gesagt hat, aber der Lurch, aber das CO2 und ein SPDler, der gesagt hat, ja, aber wir müssen da jetzt mehr sozialen Ausgleich machen.
Außerdem gibt es ja auch noch ein großes Thema, was gerade jetzt zum Winter hin die Hörerinnen und Hörer brennend interessieren sollte. Ihre Heizung und das viel diskutierte Heizungsgesetz. Herr Fürst, was können wir denn hier in Zukunft erwarten?
Meine Fraktion hat eine sehr klare Position, dass wir wegkommen müssen von diesen kleinteiligen Regeln, sowohl im Gebäudeenergiegesetz als auch bei vielen anderen Bereichen im Bauen und Wohnen. Wir haben, glaube ich, den Konsens der Gesellschaft, dass wir CO2 einsparen müssen. Also machen wir CO2 zum Nenner für alles. Und dann braucht der Staat nicht vorgeben, dass die Rohre gedämmt sind, dass ich ein Hybridsystem habe, teilweise ja, teilweise nein, Biomasse darfst du nur und alles auf basierend auf einer DIN-Norm, die 1000 Seiten hat. Das kann alles weg. Wir sagen, du musst CO2 sparen. CO2 hat einen Preis. Wenn du schaffst, überdurchschnittlich viel CO2 zu sparen, belohnen wir dich mit einer Förderung. Wenn du überdurchschnittlich viel CO2 emittierst, ist deine Strafe der CO2-Preis. Und in dem Rahmen kannst du eigentlich die allermeisten Regeln einfach abschaffen. Und absolut überzeugt davon, dass die Leute keinen Bock haben, Geld zum Fenster rauszuschmeißen.
Absolut. Und vor allen Dingen, sie wollen ja dann noch ein bisschen Geld wiederhaben. Das heißt, für uns die Gretchenfrage, sind ja 100% bei Ihnen, CO2-Preis als Lenkungsinstrument, aber er darf nicht arm machen. Gibt es denn 100% Klimageld oder Bürgergeld, wie auch immer, nee, Bürgergeld ist ja schon besetzter Begriff, aber Klima-Bürgergeld, das heißt 100% Rückerstattung pro Kopf an die Bürgerinnen und Bürger mit der FDP in nächster Legislaturperiode?
Also wir müssen definitiv eine Rückerstattung durchführen. Völlig ohne Frage. Auch da sind wir mit SPD und Grüne nicht so weit gekommen, weil da sollte natürlich eine soziale Staffelung rein. Ich will uns jetzt nicht rausreden, aber tatsächlich ist es gar nicht so einfach als Staat, den Bürgerinnen und Bürgern Geld zu schenken, ernsthaft. Weil die Bürger stehen nicht in einer Finanzbeziehung zum Staat, es sei denn, sie zahlen Steuern. Aber das ist tatsächlich die Minderheit in Deutschland. Wir haben 84 Millionen Deutsche. Und Wenn man sagt, man macht das pro Kopf, brauche ich von 84 Millionen Deutschen ein Konto, das ich jedem Einzelnen zuordnen kann.
Aber das habe ich ja schon ein paar Mal gehört. Ich weiß aber noch eins genau. Als meine erste Tochter auf die Welt kam, hatte ich nach wenigen Tagen einen Brief. Oder hatte sie vielmehr einen Brief. Da war sie nicht mal einen Monat alt. Vom Finanzamt mit ihrer persönlichen Steuernummer. Also es fällt mir wirklich schwer zu glauben, dass das in Deutschland nicht möglich sein soll. Also genau genommen glaube ich, das ist so eine Geschichte, diese Beamte in den Finanzämtern, weil die gerne auf ihrem Geld sitzen und das horten, den jedem Politiker erzählen und sagen, wir können das Geld nicht zurückgeben. Ich glaube es einfach nicht. Also wenn ein Kind mit 2 oder 3 Wochen schon eine Steuernummer bekommen kann.
Ja, schneller also, als eine Geburtsurkunde.
Genau so ist es, ja. Der Brief ist das. Und dann noch adressiert an das Kind, wer weiß denn überhaupt, dass das schon auf. Also das gibt's doch gar nicht.
Ist auch bei meinen Kindern so. Also die ersten Briefe, die Jonathan und Leopold bekommen haben in ihrem Leben, war herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch stand ja nicht mal drin. Da war einfach nur, hier ist deine Steuernummer. Ja, genau. So. Also ich bin bei Ihnen. Es wird auch kommen, Herr Warnecke, ne? FDP, SPD, CDU, CSU, Grüne. Jede Partei hat das im Wahlprogramm. Am Ende werden wir die Hürde auch nehmen, das operativ durchzuführen. Aber Ihr Vertrauen in einen funktionierenden Staat beeindruckt mich, wenn ich das sagen darf, weil ich ja.
Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
Aber ich will jetzt echt nicht so sehr lästern, aber ich nehme ja eher wahr, dass aber die deutsche Verwaltung, der deutsche Staat nicht mehr so wirklich viel hinkriegt.
Ja, den Eindruck kann man gewinnen hier und dort. Ne?
Politisch aber haben wir einen Konsens, dass wir es ausschütten. Und wir werden auch das Problem lösen, sicherlich, dass wir es an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben. Und wenn man dann einfach mehrere Steuernummern zusammenfasst und sagt, okay, hinter dieser Familie stehen folgende 5 Steuernummern und da ist bitte mal für diese Familie, dessen bla, Konto, wir kennen, da ist das Geld. Also das wird schon gehen.
Also ich stelle mir das so vor, man hat die Steuernummer, die ist ja dann wie so eine Art Kontonummer, dann braucht man nur noch einen PIN und dann kann man an so ein paar Geldautomaten gehen, die überall aufgestellt werden und zieht sich das Geld direkt raus. So, da müssen wir gar nicht ausschütten, da muss man nur hingehen, das Geld rausziehen da. Das wäre doch mal
ja, so. Das ist definitiv kreativ gedacht. Jetzt will ich ketzerisch sein. Was machen Sie mit Bargeld in einer bargeldlosen Gesellschaft?
Ja, wir wollen ja keine bargeldlose Gesellschaft. Nee, das ist
aber absolut
vielleicht
richtig.
Kann man dann einfach sein Handy ranhalten und das Geld auf das Handy ziehen. Genauso wie man mit dem Handy am Geldautomaten auch Geld abholen kann.
Aber das finde ich wirklich ein super Gedanke, Herr Warnecke. Soweit ich das wahrnehme, denkt die Politik gar nicht in diese Richtung. Also wir gehen immer über den Mittler, du hast ein Konto bei irgendeiner Bank.
Warum? Also ich meine, Bargeldautomaten werden ja immer weniger. Das könnte ja nochmal positiv aufs Image einzahlen, wenn man ein paar von diesen Automaten aufstellt.
Ja. Oder andere elektronische Wege.
Beziehungsweise man kann ja
Wege
auch Geld von Supermarktkassen abheben mittlerweile.
Das ist richtig.
Auszahlung. Ja. Da. Ja, genau. Zum Beispiel gibt's immer ein bisschen Spezi oder so im Supermarkt. Aber was mich natürlich noch sehr interessiert.
Ja, aber deswegen mag ich den Austausch mit Ihnen so, weil Sie denken auch tatsächlich über den Tellerrand hinaus. Finde es gut.
Ein bisschen Mühe. Macht aber auch Spaß so. Ist ja inspiriert ja so. Sag mal, wenn Sie jetzt sagen, also wir wollen das Ordnungsrecht weghaben, jetzt interessiert mich, meinen Sie damit vor allen Dingen die Paragraphen 71a bis klein, ich glaube O ist es im GEG. Das heißt, das habe ich nämlich auch schon mal durchaus in anderen Parteien gehört. Gibt es da eine ganz große Koalition, alle Paragraphen, die mit 71 beginnen, im GEG zu streichen?
Ja. Es gibt tatsächlich, also das kann man ja offen benennen, CDU, CSU, SPD und wir von der FDP sind der Meinung, der 71 kann ersatzlos gestrichen werden. Die Grünen sehen das nicht so. Und dann natürlich die Frage, welchen Einfluss gewinnen die Grünen in der nächsten Regierung? Wenn der Einfluss stark ist, dann kriegen wir den 71 nicht weg. Wenn der Einfluss schwach ist, und das haben jetzt auch wieder die Wählerinnen und Wähler in der Hand, dann ist der 71 weg. Aber das wäre, glaube ich, eine relativ schnelle Maßnahme, weil es steht ja generell drin, du kannst die Heizung machen, wie du willst, du sollst halt möglichst viel, mindestens 65% erneuerbare Energie nutzen. Der Paragraph reicht eigentlich vollkommen. Aber unser Ziel ist, das Gebäudeenergiegesetz, also das GEG, auch mit den ganzen Neubauregeln, komplett aufgehen zu lassen im CO2-Zertifikatehandel. Wo man wirklich sagt, so,
perfekt,
wir machen die CO2-Bilanz, musst du vorlegen, wenn du gut bist, kriegst du Förderung, wenn du schlecht bist, dein Pech wird halt der Bau teurer. Das reicht eigentlich. Und dann haben wir noch die ganzen Landesbauordnungen, die Mindeststandards, die wir auf den Weg bringen, das reicht eigentlich. Da brauche ich dieses, also im Gebäudeenergiegesetz steht ja viel mehr als nur der Heizungsteil. Da können wir wirklich einen Großteil dieser Paragraphen weglassen. Wir müssen halt regeln, ne, CO2-Bilanz, wie das gemessen wird, CO2-Preis und so weiter und so fort. Aber das reicht. Da reichen dann zwei Seiten. Das wäre so unser Ziel, dass wir wirklich verfolgen. Das ist das, wo wir sagen, Freiheit im Heizungskeller, so als Übertitel für, naja, das Gebäudeenergiegesetz ist eigentlich überholt.
Da muss ich fragen, wenn wir das jetzt in der nächsten Regierung, wenn Sie das angehen wollen, wie schneiden Sie denn dann die Ministerien zu, wenn Sie die Freiheit hätten? Also wir haben ja jetzt gesehen, wir haben eine Bauministerin, die darf zu dem Thema wenig sagen, so sage ich es mal vorsichtig. Dann haben wir einen Wirtschaftsminister, der aber das Heizungsgesetz zu verantworten hat, der Robert Habeck. Und wie wäre denn das jetzt idealerweise aus Ihrer Sicht? Bleibt das in einem FDP-geführten Wirtschaftsministerium das Thema Energie oder wird sich die FDP dem Thema Bauen annehmen und hätte dann gerne Energie aus dem Wirtschaftsministerium in einem erweiterten Bauministerium? Wie ist das Ideale?
Also die Bauministerin Geiwitz durfte zu allem was sagen, sie konnte halt nur wenig durchsetzen. Ich bin der Meinung, es ist zwar jetzt ein bisschen müßig, über die einzelnen Ministerien zu sprechen, aber ich bin der Meinung, dass wir Bauen komplett zusammenfassen. Damit meine ich sowohl die Infrastruktur, also Tiefbau, als auch den Hochbau und alles im Bestand. Das, die einen machen den Hochbau für Wohnen, die anderen machen Bestandssanierung im Wirtschaftsministerium, die dritten machen Tiefbau, weil Straße. Ich persönlich halte es für wichtig, dass wir ein starkes Bauministerium haben, das für die Gebäudeenergie zuständig ist, für den Bestand zuständig ist, für den Hochbau und für den Tiefbau, damit es mal wirklich mit Kraft aus einer Hand vorangetrieben wird.
Also im Prinzip so ein bisschen zurück zu dem alten Bauen und Verkehr in einem schlagkräftigen Haus.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Bauministerium auch den Verkehr mitmachen kann. Mhm. Aber ich will nicht, dass das Verkehrsministerium das Bauen mitmacht.
Wunderbar, das hören wir allesamt sehr gerne.
Das freut mich. Wenn ich das sagen darf, es hat ja funktioniert früher. Weißt du, als man es da rausgenommen hat, dann ging ja alles in den Bach runter. Da war es im Umweltministerium, da war es im Innenministerium. Jetzt haben wir ein Bauministerium so halb und nichts hat richtig funktioniert. Deswegen, wenn man auch wenn man auch mal selber schaut, was hat denn eigentlich früher mal geklappt, da finden wir Ideen, die wir durchaus wieder verwenden können.
Bin ich voll und ganz bei Ihnen, ja. Bis, als es noch beim Bauen und Verkehr war, da war so auch so eine, ich sag mal, eine Gruppe Politik, die einen gewissen Blick auf die Dinge hatte und die Kombination aus Bauen und Umwelt war da schon etwas schwieriger. Und Bauen und Innen, ach je, das war eine ganz schwierige Phase. Keine liberale schwierige Phase, aber eine bayerisch schwierige Phase, wenn ich das so sagen darf.
Würde mal interessieren, ob die Hörerinnen und Hörer sagen können, wer der Bauminister vor 4 Jahren war.
Können ja alle mal in die Kommentare reinschreiben. Genau, ja, also mal gucken, was bei rauskommt.
Richtig.
Ein Indiz gab's ja schon.
Ja, das stimmt.
Genau, und ansonsten diese Folge einfach nochmal anhören. Denn wir sind jetzt auch schon zum Schluss gekommen, Herr Föst, Herr Warnecke. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren oder wir bei Ihnen sein durften. Und ich bin
gerne. Also ich habe es ja vorhin gesagt, der Austausch mit Praktikern, ne, wie ihr, der kommt in der Politik ja oft zu kurz. Was wir machen, wenn ich das offen sagen darf, ist ja sehr theoretisch. Komm am Montag im Büro, ich habe einen riesen Stapel Akten auf dem Tisch, Gutachten hast du nicht gesehen, Professor hier und so weiter und so fort. Das arbeite ich durch. Das tatsächlich mal an der Praxis zu testen, an der Praxis mal zu diskutieren, ne, was wir uns theoretisch überlegen. Kommt ihr denn damit überhaupt zurecht? Das passiert hier in Berlin zu selten. Deswegen, also mich freut es wirklich, dass ihr heute da wart. Ich profitiere davon sehr.
Ja. Wir gehen nochmal zusammen auf eine Baustelle. Das ist sehr erhellend, kann ich nicht anders sagen.
Ja, ich glaube auch, dass dafür auch gerade dieser Podcast da ist, um diese ganzen Themen auch den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach nahe zu bringen. Und nochmal, Herr Föst, vielen Dank und viel Erfolg bei den kommenden Wahlen. Herr Warnecke.
Nehme ich gerne.
Da schließe ich mich an. Alles Gute Ihnen, viel Erfolg im Wahlkampf und wir freuen uns, Sie dann im März wiederzusehen hier.
Vielen Dank.
Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie noch Fragen oder Anregungen oder eine Antwort zu der vorhin gestellten Frage haben, dann schreiben Sie das gerne in die Kommentare und wir leiten diese dann natürlich weiter. Ansonsten gibt es weitere Infos wie immer auch noch in den Shownotes und vergessen Sie nicht, die Glocke zum Abonnieren zu klicken, um nie wieder eine neue Folge von Wohnen in Deutschland zu verpassen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!